Guten Tag. Selten, dass ich eine Predigt anfange mit Guten Tag anstatt Guten Morgen, aber so habe ich mal die Möglichkeit, bei euch im 12 Uhr Gottesdienst zu sein. Ich habe im Vorfeld euren momentanen Titel bekommen und bin ein bisschen auf die Suche gegangen mit ein paar Themen, die mich in der letzten Zeit begleitet haben, die so einen Anschluss haben genau an diesen Punkt. So ist Gottes Wort, das sagt Gottes Wort ganz präzise. Und ich weiß nicht, ob euch mein Predigttitel jetzt direkt auf diesen Punkt bringt, aber ich versuche das in den nächsten Minuten mit euch zu bekommen. Der lautet, lass es dir gut gehen. Sagt das die Bibel? Und wenn ja, wie? Darüber möchte ich heute Mittag mit euch ein paar Minuten sprechen. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt. Du hast Geburtstag und jemand ruft an und sagt, lass es dir gut gehen heute, feier schön. Ja, oder du fährst in Urlaub und dann sagt dir jemand, lass es dir gut gehen, wenn du jetzt unterwegs bist. Ja, so also gibt es so bestimmte Momente. Oder jemand sagt, ich habe es mir mal richtig gut gehen lassen. Wir haben gerade von Eltern gesehen, gestresste Eltern, ich habe heute mal ausgeschlafen. Ich habe es mir heute mal richtig gut gehen lassen, habe mir eine Stunde mehr gegönnt. Oder was auch immer so deine Idee ist, wie du es dir gut gehen lässt. Dahinter steckt ja die Frage, wie geht's dir eigentlich gut? Was machst du am liebsten oder was hast du am liebsten in deinem Leben, damit du sagst, mir geht's gut? Ich bin in einer Situation, die mich zufriedenstellt. Ich habe zwei Kinder, die so sich mit Schule beschäftigen. Einer davon ist jetzt in der zweiten Klasse, der andere kommt jetzt in die Schule. Und ich habe festgestellt, da gibt's ein paar Veränderungen, was man schön findet, wann es einem gut geht. Ich kann mich sehr präzise erinnern an die letzten Wochen, bevor Schule endlich losging. Man konnte es kaum erwarten. Wann darf ich endlich in die Schule? Wann bin ich endlich Schulkind? Also Erstklässler freuen sich auf die Schule. Und inzwischen habe ich gelernt, Zweitklässler freuen sich auf Ferien. Ja, also die Frage kommt in den letzten Wochen immer wieder, wie viele Wochen sind es noch bis zu den Sommerferien? Und in der Klasse fangen sie das jetzt an zu rechnen miteinander. So viel Mathe können sie inzwischen, um sich das auszurechnen. Wie viele Wochen, wie viele Tage sind das? Dann geht's mir wieder gut. Und ich denke, für Eltern ist das auch wieder so. Die freuen sich wiederum, wenn die Ferien rum sind. Dann geht's zu Hause auch wieder besser. Vielleicht klingt der Titel für dich auch erstmal egoistisch. Mir soll's gut gehen. Ist das wirklich ein biblischer Gedanke? Steckt da nicht am Ende das hinter, was uns vielleicht auch die Werbung vermittelt? Unterm Strich zähle ich, war eine Zeit lang mal eine Werbekampagne. Am Ende kommt es doch darauf an, wie es mir geht, dass an mich gedacht ist. Jemand hat mal schlauerweise gesagt, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, dann ist an jeden einmal gedacht worden. Nur geht es uns deswegen allen gut. Gut gehen heißt für den einen, wenn ich mal wieder gesund wäre, vielleicht auch nur für einen Tag mal wieder gesund wäre, dann geht's mir gut. Für andere ist Gesundheit maximal das Fundament, auf dem man sein gutes Leben dann aufbaut. Alles das, was man sich eigentlich noch so vorstellt, was eigentlich alles noch passieren und kommen sollte. Ich persönlich kenne Menschen, für die wäre in den Urlaub fahren müssen eine Bedrohung. Hat mir jemand tatsächlich gesagt, das habe ich erst nicht verstanden, so lange, bis ich bei denen zu Hause war. Swimmingpool im Garten, Sauna eingebaut, alles schick und genau so, wie die das haben wollten. Und dann habe ich verstanden, wenn die darüber nachdenken, mir soll es gut gehen, ich lasse es mir heute gut gehen, dann fahren die nach Hause. Irgendwo in der Fremde zu sein, wo man sich orientieren muss, eher bedrohlich. Ich bin Teil eines Hauskreises bei mir in der Gemeinde in Wuppertal und wir saßen im letzten Herbst zusammen in der Phase der akuten Flüchtlingssituation hier in Deutschland. Und bei aller Diskussion darum, wie man denn dazu steht, sagt auf einmal eine ältere Frau über 70 Jahre in meinem Hauskreis und sagt, weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, wie meine Anfangszeiten waren und wie es mir heute geht, mir geht's so gut. Uns geht's so gut. Vielleicht fällt uns an dieser Formulierung noch was auf. Lass es dir gut gehen, klingt ein bisschen so nach dem Motto, kümmere dich um dich, dann geht's dir gut. Vielleicht steckt sogar bei dem einen oder anderen drin, hör mal, ich gönne dir, dass es gut geht, solange ich dir dabei nicht helfen muss. Ja, also lass es dir ruhig gut gehen, Hauptsache ich habe keinen Stress damit. Die Frage ist, welche Orientierung nehmen wir uns, damit wir wissen, mir geht's gut? Mit was vergleiche ich das? Es gibt ja die Möglichkeit, bei anderen erfolgreichen, schönen, reichen Menschen zu schauen, die als Maßstab zu nehmen und zu sagen, wenn mein Leben genauso aussieht, dann geht es mir gut. Vielleicht gibt es auch ganz andere Kriterien, die du ansetzt, aber jeder von uns sucht sich normalerweise seine Kriterien und seine Strategien, um dahin zu kommen. Seinen Weg, dieses Gefühl, diese Lebenssituation zu erreichen, sagen zu können, mein Leben ist gut, mir geht's gut. Und genau über diese Strategien, über diesen Weg dahin möchte ich nachdenken. Und ich glaube, da finden wir ein paar sehr präzise Antworten aus der Bibel, aus Gottes Wort. So ist das geschrieben. Die meisten Menschen in dieser Welt glauben, dass es äußere Dinge braucht, um glücklich und zufrieden sein zu können. Ich habe in der Vorbereitung für meinen Predigtdienst heute Morgen in Hilden im Gottesdienst zwei Studien gelesen. Da haben Leute untersucht den Zufriedenheitsstand von Menschen weltweit. Und wenn materielle Dinge der entscheidende Faktor wären, dann müsste ein Land wie Deutschland, ein Land wie die USA, die müssten ganz weit vorne in diesen Statistiken auftauchen. Sie tun es aber maximal im Mittelfeld. Die Tatsache, dass es uns so wirtschaftlich, äußerlich gut geht, ist keine Garantie dafür, dass wir Frieden haben in unserem Leben, dass es uns innerlich gut geht. Es gibt eine Umfrage unter 138 Nationen, da landet Deutschland auf Platz 33. Vielleicht ist das jetzt nicht, nee, auf Platz 46 sogar nur. Vielleicht ist das jetzt nicht der allerschlechteste Wert, aber es macht uns nochmal deutlich, nur weil wir viel besitzen, sind wir noch lange nicht glücklich. Deswegen geht es uns noch lange nicht gut. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen jetzt, was so ein bisschen unsere Gesellschaft widerspiegelt, wie sehr wir darauf fixiert sind, bestimmte Dinge zu haben in unserem Leben, weil sie uns das gute Gefühl geben, von Sicherheit, von Zufriedenheit, von ich habe etwas erreicht. Und zwar, könnt ihr das vielleicht nachvollziehen, habt ihr auch beobachtet, es gibt inzwischen bestimmte Kleidungsausstattung, die gab es vor ein paar Jahren in Spezialkatalogen, wenn man ins Gebirge ging zum Beispiel. Dann hat man sich eine extreme Winterjacke oder eine windfeste Jacke gekauft. Heute gehen Leute damit tagtäglich raus und in die Stadt, weil es ist eine Art Statussymbol. Da steht dann noch irgendeine Marke drauf, ja, und bestimmte Funktionen, die brauchen wir hier nicht. Also eigentlich nie in Deutschland, aber sie machen sich so gut. Sie geben uns das Gefühl von, ich lasse es mir gut gehen, indem ich mir so etwas anschaffe und leiste. Und da haben Firmen es geschafft, uns genau auf diese Fährte zu führen. Es gibt ein Satiremagazin, das heißt Der Coyote. Die haben einen Artikel darüber verfasst und pointieren das sehr präzise, wie das dann heute aussieht. Ich lese euch da einen kurzen Abschnitt draus vor. Wie gesagt, keine echte Geschichte, Satire. Jonas Rabenschuh, 20 Jahre, war am Samstagmorgen von seiner Stadthauswohnung zum 350 Meter entfernten Bäcker aufgebrochen, um Rosinenbrötchen zu holen. Zum Glück hatte ich eine neue Patagonic Extreme Nordwand 2 an, sagte der Start-up-Unternehmer. Mit kaum über 8 Grad und Nieselregen hatte ein fieses Wetter geherrscht. Doch das konnte mich durch die Vierfachimprägnierung mit finnischem Rentierschmalz überhaupt nichts anhaben. Die vom benachbarten Carport wehenden Fallwinde mit der Stärke zwischen 2 und 3 habe er dank des abriebfesten Windstopper-Kapuzenschilds mit 3-Punkt-Regulierungssystem quasi unterlaufen. Auch den 80 cm hohen Anstieg zur Ladentüre im Hochparterre schaffte Rabenschuh ohne Zwischenfälle. Ich wusste ja, dass die Seitentaschen mit ihren Karabinereinsätzen klettergurtkompatibel sind, sodass ich mich zur Not auch hätte abseilen können. Den abrupten Temperaturwechsel um 9 Grad beim Betreten des Geschäfts habe er mit den hydromagnetisch gesteuerten Achselreißverschlüssen gemeistert. Bis dahin hätten sich die 920 Euro Kaufpreis voll und ganz gelohnt, meinte Rabenschuh. Doch als ich auf dem Rückweg sah, wie mein Nachbar in einer South Face High Buster Ultra Polarjacke zum Briefkasten ging, fühlte ich mich schon etwas underdressed. Ticken wir manchmal so, dass wir glauben, wir brauchen bestimmte Dinge, damit es uns gut geht. Ich bin zufrieden, vielleicht sogar glücklich. Was wünsche ich mir noch? Was brauche ich noch? Welche Lebenssituationen gibt es bei dir und bei mir, die uns das neu hinterfragen lassen? Was ist wirklich wichtig? Und welche Dinge habe ich in meinem Leben oder kann ich tun, die dazu beitragen, dass es mir gut geht? Vielleicht ist für den einen oder anderen diese Frage auch gar nicht mehr so richtig relevant. Vielleicht ist dein Leben grau und eintönig. Du bist innerlich müde, vielleicht irgendwo auch gelangweilt von deinem Leben. Deine Erwartung, deine Hoffnung, dass Dinge anders, schöner, besser werden könnten, hast du vielleicht lange hinter dir. Und wenn dann, vielleicht fällt der Satz hier in der Gemeinde auch ab und zu, diese ermutigenden Sätze kommen von wegen, das Beste liegt noch vor dir. Kennt ihr das Gefühl auch, dass man das manchmal nicht mehr hören kann? Und dann auf sein Leben schaut und sich fragt, was kommt da wohl noch Gutes? Vielleicht ist da auch mehr Angst, das Leben auszupacken, mehr Befürchtungen, gar nicht so die Sicherheit und die Überzeugung, Gutes liegt vor mir. Und ich bin in der Vorbereitung auf einen Bibeltext gestoßen, den wir insgesamt zweimal in Gottes Wort finden, der uns etwas verrät darüber, was wir ganz konkret tun können, damit es uns gut geht. Psalm 34, Vers 13 bis 17. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Ich bin ehrlich, manchmal tendiert man in der Vorbereitung einer Predigt dazu zu sagen, den letzten Vers, der braucht nicht mehr mit auf die Folie. Ja, der Kerngedanke steht ja vorher. Und trotzdem ist es Teil von Gottes Wort, dass Gott sagt, so, ich stelle mich zu Leuten, die in meinen guten Ordnungen leben, deren Leben lasse ich gelingen, deren Leben werde ich segnen. Aber Gottes Wort sagt auch genauso deutlich, wer im Bösen lebt, wer das Böse tut, wer seinen Blick von den Ordnungen Gottes wegnimmt, dem stellt sich Gott entgegen. Das ist kein guter Schluss für postmoderne Pazifisten, die es so gerne friedlich haben und die sagen, jeder muss selber schauen, wie er klarkommt. Es ist alles ein Angebot und du wählst. Gott macht uns hier ein Angebot, aber er zeigt uns auch die Konsequenzen auf, wenn wir nicht in seinen Ordnungen leben. Also es steht geschrieben und es ist eine gute Idee Gottes für dich und für mich und es ist eine schlechte Idee, nicht danach zu leben, sich nicht daran zu orientieren, sich davon wegzubewegen. Das heißt, laut der Bibel haben wir im Prinzip nur die Wahl zum Guten oder zum Schlechten, es zu tun oder es nicht zu tun und dann mit den Konsequenzen zu leben. Dennoch möchte ich uns die Frage stellen, taugt die Bibel eigentlich als Lebensratgeber? Es gibt ja unendlich viele Lebensratgeber zu kaufen. Man müsste das mal nachschauen, ob wir vielleicht die Bibel bei Amazon hatten wir heute schon, vielleicht auch unter Lebensratgeber finden in der Kategorie. Taugt die Bibel als Lebensratgeber? Ich finde, eins der großen Probleme dabei ist, in dem Moment, wo wir anfangen, sie zu lesen, legen wir sie in unserem Sinne aus, nach unserer Vorstellung, nach unserem Verständnis. Und da beginnt oft schon das erste Problem. Ich hatte einen Bibelschullehrer, der hat uns immer gesagt, unser Leben, wie es sich dann weitergestaltet, korrigiert jede falsche Theologie. Alles das, was da falsch gelaufen ist, das korrigiert das Leben. Sprich, Gottes Handeln in unserem Leben wird uns im schlimmsten Fall auf die Spur bringen. Da hast du mich und meine Bibel nicht richtig verstanden. Aber es ist der schwerere Weg, so etwas zu verstehen. Ich glaube, dass die Bibel als Lebensratgeber taugt, aber nicht für jeden. Weil damit sie etwas uns zu sagen hat, braucht es eine Beziehung zum Autor dieser Bibel, zum Autor des Wortes Gottes. Das heißt, ich glaube von Herzen, dass biblische Lebensberatung immer eine Ausrichtung auf Gott voraussetzt, noch präziser auf Jesus Christus als Herrn unseres Lebens. Wenn das unsere Grundlage ist, dann kann ich in die Bibel hineinschauen und sagen, Gott, was kann ich hier lernen, damit ich ein gutes Leben führe? Und es macht durchaus Sinn, biblische Weisheiten auch dann anzuwenden, wenn ich kein Christ bin. Das können wir in der Gesellschaft überall beobachten. Es gibt eine Menge gut funktionierender Ehen. In der Regel erzählen wir in Gottesdiensten immer, wie schlimm alles aussieht. Es gibt eine Menge gut funktionierender Ehen. Warum ist das so? Weil Ehe eine Idee Gottes ist. Und wenn wir dieses Prinzip leben, liegt da ein Stück grundsätzlicher Segen Gottes drauf. Wenn Menschen bereit sind, anderen zu vergeben, ist das sehr gut für ihr Leben. Ob sie Christen sind oder nicht, es ist gut für sie. Ein demütiges Leben zu führen ist gut, ob ich Christ bin oder nicht. Eine gesunde Haltung zu Geld zu entwickeln ist gut für mein Leben, egal ob ich Christ bin oder nicht. Aber die Idee Gottes geht ein Stück weiter, zu sagen, lebe in meinen Ordnungen als mein Kind und ich werde dein Leben segnen. Das ist noch dieses aktive, Gott kümmert sich um mein Leben. Er lässt es mir gut gehen. Und darum glaube ich, dass biblische Werte und biblische Weisheit nicht pauschal in diese Gesellschaft gehört und sagt, wenn wir das nur alle machen würden, dann ging es uns allen gut, sondern dass zunächst die Botschaft in diese Welt gehört. Es gibt einen Gott, der hat ein Interesse an deinem Leben und der hat eine Lebensordnung entwickelt, die voraussetzt, dass er dein Herr ist. Und wenn er das ist, dann gibt es eine fantastische Möglichkeit, sein Leben zu gestalten. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht, fängt der Text an. Wahrscheinlich werden die wenigsten sagen, nee, ich nicht. Die meisten werden sagen, natürlich hätte ich gern Freude am Leben, ich hätte gern ein langes Leben, in dem es mir gut geht. Und deswegen ist mir noch ein Punkt wichtig als Vorbemerkung, bevor ich drei präzise Dinge euch nennen möchte, wie wir es uns gut gehen lassen können. Aber der Punkt ist noch wichtig. Vielleicht sitzt der eine oder andere heute hier, dem es eben nicht gut geht. Der gerade merkt, mir geht's nicht gut und der jetzt vielleicht denkt, ach so, ich habe also bestimmte Dinge falsch gemacht und deswegen lässt es Gott mir gerade schlecht gehen. Die Wahrheit aus Gottes Wort ist, das kann sein. Es ist aber nicht die einzige Erklärung. Also manchmal lässt Gott Dinge in unserem Leben zu und wir haben keine Erklärung dafür. Und es liegt nicht zwingend daran, dass ich genau entgegen von Gott lebe und Gott sich mir gerade in den Weg stellt. Es könnte sein, dass sich das lohnt, Gott das zu fragen. Gott, gibt es einen Punkt, den ich erkennen muss, auf den du mich aufmerksam machen musst, damit du mein Leben wieder mehr segnen kannst? Dann lohnt sich dieses Gebet, diese Frage heute. Vielleicht ist es aber auch so, dass du das einfach annehmen musst und vielleicht entscheiden musst, Gott, ich möchte in meinen Umständen lernen, dass es mir gut gehen kann. Dass du mich dennoch segnest, du mich dennoch lieb hast. Dass ich das ertragen kann, aushalten kann. Oder wie der Apostel Paulus das einmal sagt, ich kann das alles, ich vermag das alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann diese Dinge, die Umstände aushalten, viel haben und wenig haben, Not haben und Überfluss haben und ich kann in all dem zufrieden sein. Ich habe eine Pflanze bei mir im Büro, die hat die besten Tage lange hinter sich und ich habe sie diese Woche entsorgt. Und da war es ganz offensichtlich, sie hat zu wenig Liebe von mir bekommen, zu wenig Wasser, zu wenig Licht, zu wenig mich um sie gekümmert. Da waren die Gründe ziemlich offensichtlich. Meine Frau pflegt unseren Garten und macht da alles Mögliche. Da geht es den Pflanzen gut, die bekommen die richtigen Dinge in ihr Leben und trotzdem gibt es manchmal eine Einzelne, die es vielleicht nicht packt. Das stellt nicht das Prinzip in Frage, was Gott gegeben hat, sondern es zeigt, es gibt vielleicht Ausnahmen von dem Prinzip, die wir nicht immer verstehen, aber das Prinzip ist gültig, weil in den allermeisten Fällen ist es ganz genau so, wie Gott uns das gesagt hat. Und so möchte ich das mit uns lesen und wer immer glaubt, das sei ein alttestamentlicher Werkgerechtigkeit-Text, tue bestimmte Dinge und es geht dir gut. Der Apostel Petrus wiederholt genau diesen Psalm in Kapitel 3, Vers 10 in seinem Brief. Und es ist etwas anders formuliert und ich lese das und dann folgen drei ganz praktische Punkte. Also, denkt daran, dass es in der Schrift heißt, sagt Petrus seinen Lesern, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen. Er hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Erster Ratschlag an uns, an dich, von mir heute. Wenn du es dir gut gehen lassen willst, wenn ich dir sagen möchte heute Morgen, lass es dir gut gehen, dann achte auf dein Reden. Achte auf das, was du redest und wie du redest. Und es wird dir besser gehen. Es wird dir gut gehen. Vor einem Dreivierteljahr stand ich in der Schlange einer Speiseausgabe auf einer Pastorenkonferenz. Und ich unterhielt mich mit jemandem über eine andere Gemeindesituation. Nichts Dramatisches, wir haben nichts Schlechtes geredet. Und irgendwie hatte ich das ungute Gefühl, der Mann hinter uns, den wir nicht kannten, war ganz intensiv mit seinem Ohr in unserem Gespräch drin. Irgendwie habe ich gedacht, wer weiß, was der aus diesen Gesprächsinhalten macht. Und wir haben so ganz kurz nonverbal kommuniziert, so nach dem Motto, wir reden gleich am Tisch weiter, wenn wir unsere Ruhe haben. Ja, das war so eine Situation, die mir in Erinnerung kam, wo ich gedacht habe, ja, es gibt so viele kleine Momente in unserem Alltag, wo es auf Weisheit ankommt mit seinem Reden. Wo es darauf ankommt, achte ich darauf, was sage ich gerade so raus? Vielleicht ein Gedanke, der so in meinem Herzen ist, ist mir vor ein paar Monaten auch passiert. Ich sage so, was ich gerade denke. Im nächsten Moment denke ich, das ist alles richtig, aber eigentlich willst du nicht, dass das irgendjemand hört, der den Satz nicht einordnen kann. Dann habe ich mich ganz schnell umgeguckt und es stand jemand in der Nähe, wo ich dachte, gut, dass der das gerade nicht gehört hat, sonst müsstest du das jetzt aufwendig erklären, was du damit gemeint hast. Was ist mit verletzenden Gerüchten oder ich denke, das wird so und so sein und auf einmal kursieren Dinge. Schwätzer und Schwätzerinnen, Leute, die den Tratsch lieben, Leute, die Lüge verbreiten. Das ist alles weder hilfreich für ihr eigenes Leben noch für ihr Umfeld. Keiner von uns hat so Leute eigentlich gerne um sich herum. Es macht das Leben kompliziert. So viel Klärungsbedarf, so viele Nachgespräche und das habe ich ja so gemeint oder auch nicht gemeint. So viel Streit und Ärger, so viel Erklärungsnot und Zeitverlust durch unachtsames Reden, durch böses Reden. Beides ist wichtig, die Art und Weise und der Inhalt. So, wir sagen das so schön im Deutschen, der Ton macht die Musik. Ich habe mich gefragt, ist das banal für einen Sonntagmorgen oder für einen Sonntagmittag, zu sagen, achte auf dein Reden und es geht dir gut. Ich nehme die Bibel an dieser Stelle sehr ernst. Es gibt viele Stellen, wo genau dieser Punkt angesprochen wird. Achte auf dein Reden. Wenn es dir gut gehen soll, pass auf. Der Apostel Petrus hielt es für wichtig, das nochmal zu zitieren aus dem Psalmen. Der Jakobus schreibt in seinem Jakobusbrief etliche Stellen darüber, wo es genau um diesen Punkt geht, welchen Einfluss auf unser Leben unser Reden hat. Und er benutzt gewaltige Bilder, Zaumzeug. Ein Pferd in Zaum halten durch Zaumzeug. So, wir kontrollieren eigentlich nur die Zunge und das Mundwerk eines Tieres und haben ein ganzes Tier im Griff. Letzten Sommer waren wir in einem Entdeckungsmuseum, so ein Phantomia hieß das. Da konnte man bestimmte Entdeckungen machen mit unseren Kindern. Da gab es zwei so Seile, da hingen unten Gewichte dran. Und die Einladung zieht mal da dran. Und wir sind zunächst mal natürlich an das kleinere Gewicht, haben da dran gezogen, waren irgendwie 25 Kilo dran. Und das haben wir zusammen geschafft. Und daneben stand kein Gewicht, sondern eine Stärkeangabe, ein PS, eine Pferdestärke. So, den ganzen Tag über haben sich gestandene Männer und Väter daran gestellt und haben an diesem Seil gezogen. Das Ding ist nicht einmal hochgegangen. Die Kraft, die ein Pferd besitzt, ist gewaltig. Und Jakobus benutzt dieses Bild und sagt, wenn man die Zunge im Zaum hat, hat man diese ganze gewaltige Kraft im Zaum, kann sie steuern. Wir als Menschen können ein solches Tier dann kontrollieren. Und das hat mir letzten Sommer nochmal dieses Bild dafür geöffnet. Oder ein kleiner Feuerfunke und kann einen riesigen Waldbrand entzünden. Alles das sagt uns Jakobus und sagt deswegen, deine Zunge, dein Reden ist elementar wichtig. Was unterstellst du Menschen? Was denkst du über andere? Ich habe in diesem Frühjahr eine Predigt in Wuppertal gehalten, in der ich ein Lebensmotto, was ich mir ein Stück gegeben habe, weitergegeben habe. Es war ein Nebensatz in einer Predigt, von der ich eigentlich gedacht habe, dass sie andere Schwerpunkte hat. Hinterher habe ich gehört, in den Hauskreisen und auch in den Gesprächen war das eine der entscheidenden Fragen, stimmt das und wie lebe ich das? Das Prinzip lautete zu sagen, ich unterstelle in Situationen so lange das Beste, bis ich es nicht mehr aufrechterhalten kann, gegen alle Erfahrungen, gegen alle Vermutungen. Wenn mir jemand erzählt, der und der hat das und das gemacht oder das und das gesagt, ich unterstelle gute Absichten und ich unterstelle Gutes, ich unterstelle vielleicht einen versehentlichen Fehler so lange, bis ich vielleicht erlebe, das war sogar wirklich so, oder feststellen muss, leider waren doch schlechte Absichten dahinter. Aber bis dahin geht es mir gut und ich werde weniger Schlechtes reden, ich werde weniger mich aufregen und in Empörung leben. Bist du ein Brandstifter, schadest du dir und anderen oder lässt du es dir und anderen gut gehen, indem du auf dein Reden Acht hast? Ich glaube, viel zu vielen Menschen, auch Christen, geht es deshalb nicht so gut, weil sie diesem biblischen Rat nicht konsequent folgen. Der zweite Punkt. Halte dich fern vom Bösen, tue Gutes. Das gehört für mich zusammen. Das ist eine Gesamtaussage. Im Psalm 1, Vers 1 und 2 steht Folgendes: Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ist deine Frage, darf ich das noch oder ist das schon böse? Ich weiß nicht, wie oft ich das gerade in der Jugendarbeit gehört habe. Darf man das als Christ noch? Ist das erlaubt? Darf man als Christ rauchen? Darf man als Christ dieses oder jenes? Ist das okay? Diese Woche bin ich noch gefragt worden, darf man als Christ tätowiert sein? Ja oder nein? Pastor, da musst du eine klare Antwort drauf haben. Ja oder nein? Ich glaube, unsere Kernfrage sollte eine andere sein. Tue ich damit etwas Gutes? Tue ich mit dem, was ich gerade überlege, abwäge, tue ich damit etwas Gutes? Nicht, wie weit kann ich das Beziehungsband zu Gott dehnen, ohne dass es reißt? Wie lange bin ich noch ein Kind Gottes und kann mich in die Gegenwart Gottes bewegen und kann im Lobpreis stehen, ohne mich ganz schlecht zu fühlen? Und wann geht es gar nicht mehr? Sondern die Frage ist, wie nah kann ich ihm kommen? Wie viel kann ich Gutes tun in meinem Leben unter der Leitung seines Geistes sein, damit es mir gut geht? Es gab letztes Jahr irgendwann einen Facebook-Trend, da haben Leute irgendwie gepostet, wo sie sich so ganz weit über irgendwelche Ränder drüber gelehnt haben, ohne runterzufallen und dann Fotos zu machen. Das ist so genau diese Frage, wie weit darf ich an die Grenze gehen? Wie weit darf ich ans Limit? Oder wie sicher, wie stark fundiert kann mein Leben sein? Fehlt es dir an Überzeugung, dass an diesen Grenzbereichen nicht das Gras viel schöner ist und viel besser, dass es dir da so viel besser geht? Fehlt es dir an Überzeugung, dass in der Mitte, da wo Gottes Ordnung ist, der beste Ort ist zu leben? Dann wird das schwierig mit dieser zweiten Regel. Gott hat uns sehr hilfreiche Dinge gegeben, damit wir eine Orientierung haben im Normalfall, was gut ist und was nicht gut ist. Manchmal wird mir das viel zu kompliziert gemacht von Christen. Darf man das oder darf man das nicht? Was ist gut, was ist schlecht? Also Gott hat uns Obrigkeit gegeben und solange sie nicht absolut konträr ist zu Gottes Wort, ist es ziemlich einfach, an die Ordnungen, die uns unsere Obrigkeit gibt, halten wir uns. Und dann geht es uns gut. Wenn du dich dran hältst, brauchst du nie Angst haben, wenn ein Polizeiauto an dir vorbeifährt. Die Sorge kommt immer nur dann, wenn wir uns nicht an die Ordnungen halten. Ja? Was haben wir noch, was uns Gott gegeben hat? Er hat uns unmissverständliche biblische Gebote gegeben. Die muss man nicht auslegen, die sind klar und eindeutig und ich weiß, wenn ich mich daran halte, bin ich in den Ordnungen Gottes. Dann tue ich Gutes und halte mich fern vom Bösen. Dann habe ich den Heiligen Geist in meinem Leben, der mein Ratgeber und mein Leiter sein will. Also auf ihn zu hören, zu erwarten, dass Gottes Geist redet, vielleicht in mein Gewissen hinein, ist ein weiteres gutes Werkzeug, um zu wissen, das ist gut und das ist schlecht für mich. Und dann gibt es noch den Schatz anderer Menschen, die mir vielleicht etwas sagen, was weh tut, aber hilfreich ist. Mich auf die Spur bringt, wo ich merke, das ist gut und hilfreich für mein Leben. Es gibt ja Leute, die sagen, Hauptsache nichts falsch gemacht. Ja, die gehen abends ins Bett und sagen, heute habe ich nichts falsch gemacht. Das ist nicht die Idee Gottes. Nichts falsch gemacht zu haben, reicht nicht von dieser Idee. Wenn Jesus im Himmel geblieben wäre, hätte er nichts falsch gemacht. Er war nicht gezwungen zu kommen, er wollte kommen, er wollte Gutes tun. Und deswegen habe ich das so zusammengefasst und habe gesagt, es geht bei diesem Satz, bei diesem zweiten Punkt um beides. Meide das Böse, tue Gutes. Es ist die aktive Entscheidung dazu. Ich suche die Momente und die Situationen, in denen ich mich auf gute, auf richtige Art und Weise investiere. Vielleicht kostet mich das etwas, vielleicht kostet mich das Zeit, vielleicht kostet mich das Geld, vielleicht kostet mich das Vergebungsbereitschaft, vielleicht kostet mich das, mich zu entscheiden, zu ermutigen, gute Gespräche zu führen. Aber es wird sich lohnen. Du tust dir und deinem Leben damit etwas Gutes. Du lässt es dir gut gehen. Der dritte Punkt ist eigentlich kein komplett neuer, sondern ich glaube, er ist ein Stück die Zusammenfassung der ersten beiden. Also wenn ich das Böse meide und Gutes tue und Acht habe auf mein Reden, dann bin ich jemand, der den Frieden aktiv sucht. Der sich darum kümmert, dass Friede sich ausbreitet in seinem Leben. Was für ein Umgebungsgestalter bist du? Im Kindergarten habe ich mitbekommen, ist die entscheidende Frage, wer ist der Chef unserer kleinen Clique? Und immer wer gerade Chef ist, der prägt die Gruppe und die Atmosphäre. Bist du in deinem Leben und in deinem Umfeld jemand, der sagt, ich suche aktiv Frieden? Das ist das, was wir in diesem Text finden. Und in Sprüche 13, Vers 20 steht, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur selbst oder schadest du dir nur. Mit welchen Menschen umgibst du dich und welche Atmosphäre prägst du in dein Umfeld hinein? Wenn du es dir gut gehen lassen willst, dann suchst du den Frieden. Auch da ist Jakobus wieder sehr eindeutig und er sagt, da wo das nicht so ist, wo Unfrieden herrscht, da gibt es Eifersucht und Selbstsucht, da breitet sich viel Böses aus. Und er bringt das so in ein paar Versen so zum Ausdruck, wie eigentlich die Haltung Gottes dagegen ist. Und in Jakobus 3, in Vers 18 steht dann Folgendes. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Da entsteht etwas, was Gott gedeihen lässt, wo Gott seinen Segen dazu gibt, wo es uns gut geht durch den Segen Gottes. Eifersucht und Selbstsucht sind, das ist wenig überraschend, nicht hilfreich für Frieden. Aber sie entsprechen unserer Grundnatur, wenn nicht Gott und sein Geist uns prägt. Und deswegen habe ich das am Anfang so gesagt, der Ratschlag taugt natürlich für jeden Ratgeber. Aber ihn zu leben, braucht die Herrschaft Gottes in meinem Leben. Braucht das Wissen, Gott befriedet meine Seele, damit ich meine Eifersucht und meinen Neid und meine Missgunst ablegen kann und damit ich ein aktiver Friedensstifter sein kann. Damit nicht mehr der Gedanke ist, das gefällt mir aber nicht, das finde ich jetzt aber komisch, das ist aber mir viel zu umständlich. Warum geht das bei dem so und bei mir nicht? Warum hat der andere mehr, warum hat der andere weniger Arbeit, warum geht es dem anderen so viel besser? Sondern zu sagen, ich möchte in Jesus meinen Frieden haben und aus diesem Frieden heraus Frieden mit anderen gestalten. Und auch in dem Punkt erkenne ich leider zu viele Kinder Gottes nicht wieder manchmal. Wenn es um ihre Rechte geht und um ihre Dinge und da tun sie ihrem Leben selber nichts Gutes. Da lassen sie es sich nicht selber gut gehen, weil sie nicht nach dieser Idee Gottes handeln. Jemand hat mal gesagt, der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selber einer zu sein. Und ich möchte dieses Prinzip aufgreifen. Der beste Weg, Frieden zu haben in seinem Leben, ist, selber Friedensstifter zu sein. Wer so lebt, wer diese drei Punkte nimmt, der lässt es sich gut gehen, weil Gott es ihm gut gehen lässt. Das ist eigentlich die Quintessenz des Textes, den wir gelesen haben, dass wenn wir nach diesen drei Regeln leben, dass der Text sagt, dann wird Gott dein Leben segnen, dann schaut er freundlich auf dich, dann begleitet er dein Leben, dann steht er nicht gegen dich und konfrontiert dich damit, dass du eine falsche Haltung hast, sondern er freut sich an dir und freut sich an dem Glück deines Lebens. Gott mag solche Menschen und er segnet sie. In der Fülle Gottes zu leben, das ist ein Geschenk an Menschen und das ist ein Geschenk an Menschen, die nach diesen Ordnungen Gottes leben. Seiner Geistesleitung unterstellt sind, die erwarten, Herr, ich möchte, dass du mir hilfst, genau das zu tun, auf mein Reden zu achten, es unter deine Leitung und Kontrolle zu bringen. Ich möchte, dass du mir zeigst, was gut ist und was böse ist und dass ich jetzt lerne, mich vom Bösen fernzuhalten und Gutes zu tun. Und ich möchte jemand sein, der Frieden verbreitet in seinem Umfeld. Darum möchte ich uns ermutigen, habe Gott auf deiner Seite. Hab Gott auf deiner Seite, indem du ihn einlädst, zu sagen, Herr, segne mein Leben. Ich möchte nach deinen Geboten und Ordnungen leben. Und dann kannst du vertrauensvoll beten und leben. Dieser Text sagt, Gott hört gerne auf Gebete solcher Menschen. Gott reagiert gerne darauf, wenn er sieht, sie orientieren sich an meinen guten Ratschlägen, an meiner guten Orientierung, das Leben zu gestalten. Sie lassen es sich damit schon selber gut gehen und ich segne sie. Sowohl die Psalmen als auch Petrus hatten nicht die Idee, einen guten Ratgeber für Lebensgestaltung zu schreiben mit ein paar schlauen Tipps, sondern sie haben im Prinzip formuliert, was es bedeutet, im Shalom Gottes zu leben, Frieden mit Gott zu haben und ein befriedetes Leben. Ich möchte euch ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. heute Mittag zu sagen, Herr, wo ist der Punkt, den ich lernen muss, wo ich deine Korrektur brauche, wo ich eine neue Sicht auf die Dinge brauche, damit ich es mir gut gehen lassen kann. Damit deine Wahrheit in meinem Leben Raum gewinnt. Vielleicht ist es einer dieser drei Punkte, die ihr dahinter mir seht, wo du genau weißt, ich achte viel zu wenig auf das, was ich sage. Ich bin da viel zu impulsiv und ich hau die Dinge raus und ich mache mein Leben schwierig und kompliziert. Vielleicht stimmt auch deine Haltung oft nicht und es ist lieblos oder egoistisch. Wenn es dir gerade nicht so gut geht, dann wäre das meine Ermutigung an dich, zu sagen, Herr, ich möchte da was lernen, ich möchte da was ändern und ich möchte sehen, wie es mir dann besser geht, wie dein guter Segen, dein gutes Denken über mein Leben Raum gewinnt. Vielleicht beschäftigst du dich viel zu sehr mit der Frage, was man alles darf oder nicht darf, anstatt dich mit der Frage zu beschäftigen, was du mit deinem Leben Gutes tun könntest. Dann such das mal, die Antwort Gottes darauf. Ich möchte dich eigentlich so gern gebrauchen, dass du da ein Segen bist und da was Gutes tust, dass du da einen Unterschied machst zum Besseren. Und nicht nur weißt, was die anderen alles falsch machen, was man nicht darf und was sich gehört als Christ. Und vielleicht weißt du, dass du dir immer Frieden wünschst in deinem Umfeld und dass auch endlich mal Ruhe einkehrt. Aber vielleicht hast du deinen Beitrag da drin auch noch nicht konsequent ausgefüllt. Kein aktiver Friedensstifter. Dann könnte auch das deine Chance heute Mittag sein, zu sagen, Herr, nimm mich in Gebrauch, leite mich durch deinen Geist, dass dein Friede in meinem Leben Raum gewinnt und sich ausbreitet in mein Umfeld. Dafür würde ich gern beten noch und können wir auch miteinander beten. Vielleicht sagt Michael gleich noch, wie das ganz praktisch geht. Aber das ist die Gelegenheit heute, es dir gut gehen zu lassen. Ganz banal, mit einem konkreten Punkt vielleicht in deinem Leben zu sagen, das ändere ich. Und dann möchte ich sehen, wie Gottes Segen kommt und mein Leben beschenkt und reich macht. Danke, Jesus. Danke für deine guten Absichten mit unserem Leben. Danke für die Klarheit in deinem Wort, dass der Wunsch, ein gutes Leben zu haben, ein Leben, an dem wir Freude haben, vielleicht ein langes Leben zu haben, nichts Schlechtes ist, nichts Verwerfliches ist, sondern dass du uns auch noch rätst, wie wir es gestalten müssen, damit wir da hinkommen. Und ich danke dir, Herr, für die gute Nachricht als Kinder Gottes an diesem Tag, dass wir es auch nicht aus eigener Kraft produzieren müssen, sondern dass du uns befähigen kannst und leiten kannst in Gutes hinein durch deinen Geist. Und wir feiern Gottesdienste, weil wir an dein konkretes Reden in unser Leben hinein glauben. Deswegen glauben wir auch, dass du heute Morgen redest, ganz konkret, ganz persönlich. Und da, wo jemand weiß, heute Morgen, ich muss einen Punkt ändern, da schade ich mir schon viel zu lange selber. Da mache ich es mir selber schon viel zu lange schwer und mühsam. Dann bitte ich dich um dein Wirken, das Wirken deines Geistes jetzt, dass genau das geschieht, was notwendig ist, damit sich das Entscheidende ändert und damit dein guter Segen Raum gewinnt in unserem Leben. Danke dafür, Herr. Amen.